So, dann begrüße ich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer 21. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1, unser Fachgespräch zum Thema gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen und die Unterrichtung durch die Bundesregierung, nämlich den 8. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, ältere Menschen und Digitalisierung und die Stellungnahme der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 19/21650 und die Unterrichtung durch die Bundesregierung, den 9. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Altwerden in Deutschland, Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen und die Stellungnahme der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 2014-450 neu. Zu diesem Fachgespräch wurden verteilt Hintergrundinformationen von Frau Dr. Zurk-Kuhlen auf der Ausschussdrucksache 21/13/36. Wir haben insgesamt 60 Minuten Zeit, für die wir folgenden Ablauf vorgesehen haben. Für die einleitenden Worte unserer Gäste nehmen wir uns insgesamt 15 Minuten Zeit. Danach soll es zwei Frage- und Antwortrunden geben, für die wir insgesamt 45 Minuten vorgesehen haben. In der ersten Runde hat jede Fraktion 5 Minuten Zeit für die Formulierung ihrer Fragen und die Antworten. In der zweiten Fragerunde sind es 4 Minuten Zeit für jede Fraktion. Insofern bitte ich die fragenden Abgeordneten, auf die Zeit zu achten, daran zu denken, dass genügend Zeit für die jeweilige Antwort auf ihre Fragen bleibt. Und muss natürlich ebenso auch die Gäste, die dann antworten, darum bitten, in diesem Zeitrahmen auch ihre Antwort unterzubringen. Wenn Sie mit dem Ablauf so einverstanden sind, dann können wir beginnen. Ich will einleitend sagen, dass die Nachricht, die Menschen in Deutschland würden immer älter, zunächst mal eine gute Nachricht ist, zeigt doch, dass der medizinische Fortschritt Früchte trägt und wir alle wollen auch gerne älter werden. Gleichzeitig ergibt sich dadurch natürlich, aber vor allem auch durch den Pillenknick der Geburtenrate nach der Boomer-Generation, dass der Anteil der älteren Menschen in unserer Gesellschaft immer größer wird. Und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, werden regelmäßig diskutiert. Der Fach- und Arbeitskräftemangel, der Bedarf an Unterstützung und Pflege, auch die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Aber natürlich birgt so eine große gesellschaftliche Gruppe, die noch leistungsfähig, aber aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, auch ganz erhebliche Chancen für unsere Gesellschaft. Jede Familie, die auf Oma und Opa angewiesen ist, um Familienhut und Beruf unter den Hut zu bringen, ebenso wie jeder Verein, der von engagierten Endsechzigern getragen wird, kann ja dann ein Lied davon singen. Und da müssen wir gemeinsam drüber sprechen, wie gelingt es uns, auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle älteren Menschen sich entsprechend ihrer Bedürfnisse, ihrer Fähigkeiten, ihrer Interessen einbringen können. Wie ermöglichen wir auch im Alter möglichst lange Eigenständigkeit und Selbstbestimmung? Und wir haben dazu Expertinnen und Experten eingeladen zu einem Fachgespräch, um über die Lage der älteren Generation und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu diskutieren. Die Altersberichte liefern uns dazu eine gute Grundlage. Wir haben eingeladen und zu uns werden gleich sprechen Frau Professor Dr. Martina Brandt, Vorsitzende der 9. Altersberichtskommission von der Technischen Universität Dortmund, Frau Dr. Alexia Zurk-Kuhlen, Vorständin und Geschäftsführerin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, Wilhelmine Lübcke Stiftung e.V. und Dr. Regina Görner, Vorsitzende der BAGSO, Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Wir freuen uns auf Ihre Eingangsstatements und Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön.
Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, auch für das Wasser auf unsere Mühlen. Sehr geehrter Herr Parlamentarischer Staatssekretär Michael Brandt, liebe Abgeordnete, liebe Mitrednerinnen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass das Thema unserer Kommissionsarbeit zum 9. Altersbericht nun hier in die Diskussion kommt. Und deshalb wollen wir keine Zeit verlieren. Unter dem Titel Altern in Deutschland, Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen sind unsere Kernbotschaften. Um das Altern zu der guten Nachricht zu machen, die es verdient zu sein, müssen wir alle Älteren befähigen, selbstbestimmt zu leben, gleichberechtigt gesellschaftlich teilzuhaben und sich mitverantwortlich beteiligen zu können in der Familie, im Ehrenamt, auf dem Arbeitsmarkt. Dafür müssen wir zweitens die Vielfalt des Alters anerkennen. Ältere sind nicht alle gleich, ihre Lebenssituationen sind sehr unterschiedlich und diese sind mit drittens sozialen Ungleichheiten verknüpft. Bei allem Blick für die Vielfalt der Potenziale sollten wir uns also auch und insbesondere mit denjenigen älteren Menschen beschäftigen, die in prekären Lebenssituationen sind und deren Teilhabe gefährdet ist. Was zeigen wir im 9. Altersbericht nun konkret? Einseitige, häufig defizitorientierte Altersbilder prägen das Älterwerden und schränken Entfaltungsmöglichkeiten ein. Altersdiskriminierung durchdringt nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche auf allen Ebenen. Denken Sie nur an pauschale Altersgrenzen. Dabei sind die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse im Alter sehr unterschiedlich. Man kann eben nicht alle, die älter als, sagen wir, 65 sind, in einen Topf werfen. Im Gegenteil, wir sehen sogar wachsende Vielfalt. Ältere mit Migrationshintergrund, unterbrochenen Erwerbskarrieren, in neuen Familienformen mit nicht heteronormativen Lebensentwürfen. Und diese Vielfalt birgt Chancen. Sie ist eben aber auch mit neuen, sich teils überlagernden Ungleichheiten verbunden. Und so hat trotz steigender Alterseinkommen die Altersarmut überproportional zugenommen. Sie übersteigt mittlerweile den Bundesdurchschnitt. Gerade die wachsende und in sich wiederum diverse Gruppe älterer Migrantinnen ist in den meisten Lebensbereichen schlechter gestellt, auch aufgrund struktureller Barrieren und Rassismus. Um nur die prägnanteste Zahl zu nennen, über 41% der Frauen mit Migrationshintergrund sind armutsgefährdet im Vergleich zu 18% der über 65-Jährigen im Durchschnitt. Wichtige Stellschrauben hier, zusätzlich zur ausreichenden materiellen Absicherung, adressatinnengerechte Informationen und der Abbau von Scham, der Inanspruchnahme von Leistungen. Auch Personen mit nicht heteronormativen Lebensentwürfen leiden insbesondere gesundheitlich unter Ausgrenzungen über ihren gesamten Lebenslauf. Eine inklusive, diversitätssensible Altenhilfe, Gesundheitsversorgung und Pflege muss biografische, kumulative Ungleichheiten berücksichtigen und Ungerechtigkeiten abbauen. Aus der Lebenslaufperspektive wird auch klar, das gesamte Erwerbsleben zählt für die Absicherung im Alter. Immer mehr Ältere arbeiten, auch im Ruhestand, allerdings mit ganz, ganz unterschiedlichen Motiven. Die einen können und wollen, die anderen müssen und können es eigentlich nicht und leiden häufig dann auch unter prekären Beschäftigungsbedingungen. Alters- bzw. lebenszyklusgerechte Arbeit ist wichtig für alle. Unterschiedliche Gruppierungen benötigen aber ansonsten wiederum unterschiedliche Unterstützung, vom Abbau von Altersgrenzen bis zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Vielfalt und Ungleichheit zeigen sich nicht zuletzt auf der regionalen Ebene. Insbesondere auf dem Land fehlt es an integrierter Versorgung, während in den Ballungsräumen der bezahlbare und barrierearme Wohnraum fehlt. Überall braucht es bessere Möglichkeiten der bedarfsgerechten Steuerung vor Ort. Wir geben im Bericht konkrete Handlungsempfehlungen für die diversen Teil- und Teilhabebereiche. Um aber allen umfassende Teilhabe zu ermöglichen, brauchen wir eine integrierte Politik für die große Querschnittsaufgabe gutes Leben im Alter. Auf Basis einer geteilten Zielvorstellung, empirischen Wissensbasis und gesetzlichen Handlungsgrundlage, und zwar über Ressortgrenzen, Leistungsträger und Regionen hinweg. Unsere inhaltlichen Botschaften wurden im letzten Jahr breit rezipiert. Die politischen Reaktionen sind bisher eher verhalten. Wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit und etwas längerem Atem letztlich zur Verbesserung der Lage Älterer in Deutschland, zur Anerkennung von Vielfalt und zum Abbau sozialer Ungleichheiten beitragen können. Denn das eine ist klar, soziale Ungleichheit ist schlecht für uns alle, die wir gemeinsam in dieser sogenannten alternden Gesellschaft oder besser eigentlich Gesellschaft des langen Lebens leben bzw. leben dürfen. Vielen herzlichen Dank.
Dann machen wir direkt weiter.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Brandt, sehr geehrte Vorsitzende und sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, herzlichen Dank für die Einladung, einen Input zum Fachgespräch gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen zu liefern. Ich fange sofort mit einem Zitat an. Wir müssen die Situation alter Menschen so verbessern, dass sie ihre Fähigkeiten einbringen und möglichst selbstständig leben können. Das hat Wilhelmine Lübcke in 1974 gesagt. Das KDA, auch Wilhelmine-Lübcke-Stiftung, setzt sich seit über 6 Jahrzehnte dafür ein, dass gesellschaftliche Teilhabe im Alter kein Zusatz ist, sondern der zentrale Maßstab für eine demokratische Gesellschaft. Der 8. und 9. Altersbericht der Bundesregierung haben hier einen wichtigen Paradigmenwechsel eingeleitet. Weg von einer Politik, die Defizite verwaltet, und hin zu einer Politik, die Selbstbestimmung, Mitverantwortung und gleichberechtigte Teilhabe älterer Menschen ermöglicht. Aus Sicht des KDA bedeutet das Teilhabe nicht als individuelle Aufgabe, sondern als Ergebnis guter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zu verstehen. Teilhabe entsteht da, wo Strukturen aktiv ermöglichen, und nicht da, wo Einzelne sich alleine anstrengen müssen. Dabei sehen wir deutlich: Teilhabechancen sind im Alter ungleich verteilt. Sie hängen von Einkommen, Gesundheit, Wohnort und sozialer Lage ab. Besonders gefährdet sind Alleinlebende oder gebrechliche Menschen, Menschen mit Behinderungen, mit Migrationsgeschichte, sowie jene, die unter Armut oder eingeschränkter Mobilität leiden. Eine zeitgemäße Politik fürs Alter muss deshalb auf Diversität und Gerechtigkeit ausgerichtet sein und die Überlagerung von sozialen, gesundheitlichen und demografischen Faktoren, also eine intersektionale Perspektive, systemisch integrieren. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe verknüpft Bildung, Teilhabe, Versorgung und Wohnfragen mit einer sozialräumlichen Perspektive. Wir bringen die Idee der Caring Communities in die Diskussion mit ein. Die sorgende Gemeinschaften, die Verantwortung, Unterstützung und Solidarität miteinander verbinden. Sie stärken Teilhabe, aber nur dann, wenn sie nicht als Ersatz für professionelle Pflege missverstanden werden. Wir brauchen ein Zusammenspiel aus professioneller Pflege, zivilgesellschaftlichem Engagement, familiärer Unterstützung und kommunaler Steuerung. Etablierte Strukturen können nur dann wirken, wenn sie professionell koordiniert und verlässlich finanziert sind. Ein zweiter wichtiger Ansatz liegt im Wohnen in der Langzeitpflege. Teilhabe endet nicht dort, wo Pflege beginnt. Auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf müssen Mitentscheidung und Einfluss auf ihre Lebensumstände behalten. Pflegewohnsettings sollten als Orte von Würde und Mitwirkung verstanden werden, nicht nur als Versorgungseinrichtungen. Und hier fordert das KDA eine Demokratisierung der Sorgekultur. Pflegeeinrichtungen sollen Lernorte gesellschaftlicher Teilhabe werden, in denen BewohnerInnen, Angehörige und Fachkräfte gemeinsam gestalten können. Eng verbunden damit ist das Quartier, das unmittelbare Lebensumfeld älterer Menschen. Quartiersentwicklung ist die zentrale Handlungsebene, um Teilhabe, Pflege und Wohnen zu verbinden. Teilhabe entscheidet sich im Alltag, in erreichbarer Infrastruktur, in der Nachbarschaft, bei Mobilität, Begegnungsorten und Netzwerken. Oft beginnt Pflegebedürftigkeit nicht wegen gesundheitlicher Probleme, sondern weil soziale Netze vor Ort abbrechen. Quartiere wird mit verlässlicher Beratung, Koordination und sozialer Infrastruktur sind Schlüssel zur Prävention und zur Reduzierung von Einsamkeit. Zu diesem Stichwort Einsamkeit: Sie ist keine individuelle Schwäche, sondern ein Ausdruck fehlender Teilhabestrukturen. Wenn Begegnungsmöglichkeiten, Mobilität und Unterstützung fehlen, entsteht Isolation. Auch bei denjenigen, die mitten im Sorgeprozess anderer stehen, etwa in der sogenannten Sandwich-Generationen. Einsamkeit zeigt, dass Solidarität strukturell verankert werden muss. Nicht nur im Gemeinwesen, sondern auch in der Arbeits- und Pflegepolitik. Darüber hinaus müssen wir Teilhabe im Alter heute klimagerecht denken. Hitze, Umweltbelastung und Armut treffen ältere Menschen unterschiedlich stark. Wenn wir Quartier klimasensibel gestalten, dann nicht nur als Schutzmaßnahme, sondern als Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, können Klimaanpassungen zur sozialen Infrastruktur und Teilhabe beitragen und sonst verstärken ökologische Risiken soziale Ungleichheiten. Und schließlich richtet das KDA den Blick auf Engagement in der Hochaltrigkeit. Menschen über 80 sind heute eine zunehmende aktive Generation. Viele beteiligen sich gesellschaftlich, bringen Erfahrung und Ehrenamtswille ein. Teilhabe darf nicht an die wirtschaftliche Aktivität geknüpft sein, sondern muss für alle gelten. Mit einer Initiative wie Engagementpreis 80+ macht das KDA diese Potenziale sichtbar und würdigt Menschen, die sich für andere vor Ort und generationenübergreifend engagiert, mit einem Preis. Abschließend möchte ich sagen: Gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen ist kein ergänzendes Ziel, sondern das Herzstück einer modernen und zukunftsgerichteten Politik für das Alter. Wir müssen Bildung, Prävention, Versorgung und Pflege, Wohnen und Quartier als gemeinsame Gestaltungsaufgabe begreifen, integriert, sozialräumlich und partizipativ. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Eine weitere Punktlandung, und dann kommen wir zu Frau Dr. Görner. Sie haben das Wort. Sie müssten die, das Mikro
einmal,
genau, und das andere aus.
Ich versuche danke. Das. Einen herzlichen Gruß Ihnen allen und einen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Fachgespräch. Wir haben als BAXO ja vorgeschlagen, dass man den 9. Altersbericht nicht einfach in die Schublade legt, sondern wirklich in seinen Auswirkungen auch diskutiert. Und ich bin Ihnen dafür sehr dankbar. Und ich hoffe, dass daraus jetzt nicht nur eine einmalige Behandlung entsteht, sondern wir die Möglichkeit haben, über die Legislaturperiode hinweg auch ein paar grundsätzlichere Dinge anzustoßen. Und auf die will ich heute eingehen, nicht auf so viele Detailfragen. Ich kann mich vielem anschließen, was meine Vorrednerin gesagt hat. Wir haben keineswegs nur bundesgesetzliche Probleme. Und das ist natürlich eines der Schwierigkeiten, mit denen wir zu tun haben. Es geht vor allem darum, dass wir auf allen Gebietskörperschaften die Aufgaben erledigen, die zu erledigen sind. Und das ist nicht einfach. Und ich möchte einfach dafür werben, dass wir diesen Grundzusammenhang nicht aus dem Blick verlieren über all den Detailfragen, die jetzt so auch mit Zeitdruck vorangebracht werden müssen, zum Teil auch. Aber dass entscheidend wir gesehen müssen, dass wir noch nicht richtig vorbereitet sind auf alternde Gesellschaften, auf das, was es bedeutet an Risiken. Darüber wird viel geredet, aber ganz wenig über die Chancen, die damit verbunden sind. Und ich will einfach den Blick auf solche Dinge auch richten. Wir haben heftige Auseinandersetzung über die Frage, was denn sich aus dem Paragraphen 71 SGB 12 ergibt für die Kommunen. Aber ich habe den Eindruck, dass da mehr Nebenkriegsschauplätze zum Themenfeld Finanzausgleich geleistet werden, als zu der eigentlichen Thematik wir weiterkommen. Und wir sind dabei, auch mit den kommunalen Spitzenorganisationen als BAXO in Kontakt zu bekommen bei diesen Fragen. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir haben viele Angebote, die sinnvoll und richtig sind. Aber was wir immer wieder merken, sind, sie sind ungünstig, also zu wenig vernetzt. Sie sind zum Teil aneinander vorbeigedacht. Und es gibt niemanden, der sich wirklich verantwortlich weiß für diese Dinge. Und da müssen wir einen Schritt vorankommen, dass wir da eine gemeinsame Bewegung bekommen, die wirklich dafür sorgt, dass die vorhandenen und auch noch zu entwickelnden Elemente vernünftig miteinander auf den Weg kommen und vernünftig miteinander verzahnt sind. Und eine wesentliche Erkenntnis ist ja, eine alternsgerechte Gesellschaft ist nicht nur eine alternsgerechte, sondern eine menschengerechte Gesellschaft. Und wir wollen, dass diese Potenziale, die da stecken, einfach auch mit in den Blick genommen werden. Und ich gehe davon aus, dass wir in den Kommunen, in den Lebensräumen der Menschen sehr viel verändern können in diesem Zusammenhang. Und die Diskussion, die wir derzeit führen, die lässt ja ganz bestimmte Grundfragen völlig außer Acht. Und darauf wollte ich Sie wenigstens kurz aufmerksam machen. Also, dass wir darüber diskutieren, was für eine Anzahl von Krankenkassen wir haben, aber beispielsweise nicht darüber reden, wie es eigentlich mit dem Zusammenwirken von zwei Pflegeversicherungen von zwei Versicherungstypen an ein und derselben Person aussieht. Das kann ich beim besten Willen nicht richtig verstehen. Also, dass es eine Pflegeversicherung neben der Krankenversicherung gibt, ist aus der Sache heraus meines Erachtens nicht geboten. Aber es könnte eine Möglichkeit sein, einfach diese Versäulung, die wir haben in diesem Bereich und die so oft Hürden sind, an denen die Menschen nicht wirklich vorbeikommen in ihrem Alltagsleben, abzubauen und hier ein neues Diskutieren in Gang bringen. Und es wäre im Übrigen ein großartiger Beitrag zur Entbürokratisierung dieser Gesellschaft, wenn wir in diesem Bereich mal vorankämen. Ich will nicht alles wiederholen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben. Einer der wichtigen Punkte ist ja, dass wir durchaus eine ganze Reihe von Aktivitäten entfaltet haben in der Vergangenheit, von der wir auch wissen, dass sie funktionieren können. Aber die Flächendeckung haben wir in diesem Bereich noch nicht erreicht. Und darum wird es gehen in den nächsten Jahren. Und dabei ist mir besonders wichtig, dass wir nicht nur über Maßnahmen reden, sondern auch dafür sorgen, dass die Maßnahmen bei denen ankommen, die sie wirklich brauchen. Da haben wir derzeit noch ziemliche Defizite. Frau Professor Brandt hat darauf ja hingewiesen. Und es gibt da Vorschläge, die müssen wir hier nicht im Einzelnen diskutieren. Aber wichtig ist, dass wir nicht allzu viel erwarten auch von diesen Prozessen, weil die Probleme werden nicht, die ein ganzes Arbeits- und Familienleben verursacht haben, werden nicht gelöst dadurch, dass man mal jetzt mit einer kurzen Gesamtreform über das Ganze hinweggeht, sondern dass wir wirklich gucken, was sind die wesentlichen Elemente, die wir miteinander anfangen müssen. Und da geht es eben nicht nur darum, dass wir die ein paar Einzelfinanzierungsfragen lösen. Und mir ist wichtig, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, dass die Zukunft des Alterns sich bei den Menschen gestaltet und dass die Institutionen, die wir geschaffen haben oder vielleicht auch noch schaffen müssen, um dem Rechnung zu tragen, nicht im Vordergrund stehen mit ihren Rationalitäten. Das haben wir heute leider viel zu oft. Und mir wäre daran gelegen, dass Sie, meine Damen und Herren Abgeordneten, vor allen Dingen auch einen Beitrag mit dazu leisten, dass diese Gesamtdiskussion tatsächlich auf den Weg kommt und wir nicht weiter uns bei so kleinen Geschichten, bei so Hauruck-Methoden verdiskutieren, die die Grundfragen nicht wirklich berühren. Und ich habe die dringende Erwartung, dass diese generellen Fragen in dieser Legislaturperiode angegriffen werden. Und meine herzliche Bitte an Sie ist, dass Sie die Möglichkeiten, die Sie haben, als Bundestag, als Ausschuss, das in Angriff zu nehmen. Dafür wäre ich Ihnen herzlich dankbar. Und wir stehen selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt zum Gespräch mit Ihnen zur Verfügung.
Wunderbar, vielen Dank. Wir müssten insgesamt auf die Zeit achten, aber ich will mich ganz herzlich bedanken für die inhaltsschweren, inhaltsreichen Statements. Nein, da steckt eine Menge drin. Und insofern kommen wir jetzt zu unseren Fragerunden. Die erste Fragerunde, in der ersten Fragerunde hat jede Fraktion 5 Minuten Zeit für ihre Fragen und die Antworten. Ich bitte die Kollegen und Kolleginnen insofern, sich kurz und bündig zu fassen und vor allem auch deutlich zu sagen, an wen sich ihre Frage richtet, damit die Expertinnen nicht selbst entscheiden müssen, wer antworten soll. Wir fangen an mit der CDU-CSU-Fraktion, die Kollegin Astrid Timmermann-Fechter.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Frau Professor Dr. Brandt. Welche konkreten Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach aus den Erkenntnissen des 9. Altersberichts entwickelt werden, die bisher noch nicht umgesetzt wurden?
Wir machen ja sehr viele Vorschläge. Ich will eine nennen, die sozusagen über allem steht, die ich auch gerade schon angesprochen habe. Das ist die Entwicklung der integrierten Politik über Ressortgrenzen und Regionen hinweg. Wie wir da hinkommen, das ist tatsächlich die politische Frage, die Sie beantworten müssen. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge von Ausführungsgesetzen auf Länderebene bis hin zu dem großen Wurf des Sozialgesetzbuchs Gutes Leben im Alter. Ich glaube als Wissenschaftlerin jetzt, dass es wichtig ist, für so eine Querschnittsaufgabe nicht immer darauf zu verweisen, dass sie ja überall angesiedelt ist, sondern dass es wichtig ist, eine starke Zentrale zu haben mit ganz langen Armen, vielen langen Armen in die unterschiedlichen Querschnitte. Das wäre meine kurze, große Antwort.
Ja, das ist eine große Antwort. Ich hatte eigentlich mit etwas Konkreterem gerechnet. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Ist die vorhandene Datenlage zur gesellschaftlichen Teilhabe älterer ausreichend oder benötigen wir weitere Daten und wenn welche?
Also ich hoffe, mir wird nicht vorgeworfen, dass ich im eigenen Sinne spreche. Als Wissenschaftlerin sage ich natürlich immer, wir brauchen mehr und bessere Daten. Es ist tatsächlich in diesem Falle so, dass wir gerade, wenn wir auf Vielfalt und auf diejenigen schauen wollen, die in prekären Situationen sind, haben wir nicht die ausreichende Datenlage. Denn das sind die Menschen, die dann eben auch in diesen Datensätzen häufig nicht auftauchen. Das heißt, wir brauchen wirklich auch Anstrengungen auf der rein wirklich erheberischen statistischen Ebene besser in den Griff zu bekommen, mit welcher Bevölkerung wir es zu tun haben, wo die Bedarfe sind, wo die Möglichkeiten und Ressourcen sind. Also wir brauchen bessere Daten. Insbesondere, wenn man das so nennen will, an den Rändern der Verteilung. Ja, weil wir in Umfragen und in Beobachtungen sehen wir meistens eben die Mitte.
Ja. Ja, danke schön. Ab welchem Alter sollten Ihrer Ansicht nach Programme zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer ansetzen?
Von Anfang an. Also letztlich ist es eine Lebenslaufaufgabe. Wenn wir wissen, dass Ungleichheiten sich über den Lebenslauf verschärfen, kumulieren, dann müssen wir letztlich von Beginn an schauen. Also es macht keinen Sinn, Altersgrenzen festzulegen, weil das eben sehr variabel sein kann, ab wann eine solche Historie dann losgeht, wenn sie kumuliert und unglücklich verläuft. Also letztlich ist tatsächlich Alterspolitik, wie Frau Görner gesagt hat, Gesellschaftspolitik. Wir müssen soziale Ungleichheiten von Anfang an bekämpfen. Und dann hat das eben insbesondere Auswirkungen im Alter. Das ist wie so eine Art Brennglas. Ja, auf das, was über das Leben passiert ist.
Ja, dann habe ich noch eine Minute 45. Eine Frage an Frau Dr. Görner. Was sind die Erfahrungen mit dem Digitalpakt Alter?
Im Augenblick haben wir ja im Wesentlichen versucht, Qualifizierungsdefizite bei älteren Menschen zu beseitigen. Das ist auch ganz gut vorangegangen. Aber was bleibt, ist natürlich, ob wir tatsächlich in den Prozessen, die anstehen, die Probleme wirklich so lösen, dass nicht neuerliche Ausgrenzungen und Verweigerungen von Teilhabe daraus entstehen. Die Gefahr ist im Augenblick sehr groß, diese Digital-only Strategie ist natürlich nicht in dem Sinne, dass gerade die besonders betroffenen, negativ betroffenen Menschen mit einbezogen werden. Und deshalb plädieren wir seit langer Zeit dazu, dass wir beispielsweise auch diskutieren über die Fragen, wie sind eigentlich die technischen Geräte ausgestaltet, die wir den Menschen heutzutage zumuten? Wie sind die Prozesse gestaltet, die dort behandelt werden? Und welche Chancen haben wir eigentlich, die wirklichen Probleme der Digitalisierung an die Menschen heranzubringen und nicht nur die Frage, an welcher Stelle sie den An- oder Ausknopf finden? Also da sind wir noch überhaupt nicht an den wirklichen Punkten angelangt. Und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass der Digitalpakt Alter, der ja viele Gruppen jetzt auch an sich gezogen hat und der auf diese Art und Weise eigentlich viel Aktionsmöglichkeiten hätte, dass der sich mit diesen Fragen von Nutzerorientierung ganz anders beschäftigt. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum es nicht beispielsweise ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Digitalisierungspolitik sein könnte, dass die Frage der Nutzerorientierung in den Vordergrund kommt. Das ist derzeit noch überhaupt nicht der Fall und das ist für viele ältere Menschen ganz besonders schwierig.
Ganz herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit der Fraktion AfD. Der Abgeordnete Gerion Bollmann hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und den drei sachverständigen Damen. Zunächst mal vielen Dank für Ihre instruktiven, interessanten Eingangsstatements. Frau Dr. Brandt, Sie haben selbst darauf hingewiesen, dass also der Durchschnitt der Altersarmut in Deutschland über dem Durchschnitt der sonstigen Armut in Deutschland liegt. Von daher verstehe ich so Ihren Euphemismus nicht so ganz, dass Sie gesagt haben, wir müssen uns bemühen, in eine Gesellschaft des langen Lebens zu kommen. Ich würde sagen, unser Augenmerk sollten wir darauf richten, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir nicht in eine Gesellschaft des langen Abstiegs landen hier. Ich möchte mit meiner Frage mich an Frau Dr. Görner wenden und auf einen ganz speziellen Fokus nämlich richten, die Situation der Alten in den Pflegeheimen, in den Alten- und Pflegeheimen. Wir wissen ja, dass es, Freiheit ist abhängig von der materiellen Situation. Und der Durchschnittsrentner, Herr Rentner, hat eine Rente, also nicht der Durchschnittseckrentner, sondern die durchschnittlich gezahlte Rente unter 1200 Euro. Und das heißt ja immer, wenn wir ungefähr in einem Bereich von 900 Euro liegen, dass dann geprüft werden sollte, ob wir ergänzende Grundsicherung beantragen können. Im Pflegeheim, wissen wir, kostet also der durchschnittliche Pflegesatz 3000 Euro. Was bedeutet das? Jeder zahlt also dazu aus seinem eigenen Vermögen. Darauf möchte ich jetzt mal ein bisschen den Fokus richten. Dem Einwohner, dem Alten in den Pflegeheim, bleibt dann meist ein Taschengeld und es wird aufgestockt aus seinem Vermögen bis zur Erreichung dieses Durchschnittssatzes von 3000 Euro. Das heißt, das Vermögen wird abgeschmolzen. Jetzt haben wir ja einen Zielkonflikt, die Hinterbliebenen sind da und man weiß, irgendwann endet das Ganze bei einem Freibetrag von 10.000 Euro, der ist dann unantastbar. Bis dahin wird also sozusagen auf das Erbe zugegriffen. Und wir wissen alle, dass vielfach dann natürlich schnell irgendwann mal der Gedanke sich einschleicht bei den Hinterbliebenen, meistens die Kinder. Ja, wie lange soll das hier weitergehen? Nachher bleibt von unserem Erbe gar nichts mehr übrig. Und die normale Bestattung, wissen wir, die kostet also auch schon mal 10.000 Euro. Von dem Freibetrag wird nachher der Erblaster unter die Erde gebracht, sage ich jetzt mal ein bisschen euphemistisch. Und dann ist es mit dem Erbe gewesen. Wie könnten Sie sich vorstellen, Frau Dr. Görner, könnten wir diesen Konflikt aus der Welt schaffen? Sollte man diesen Freibetrag anfassen? Sollte man den erhöhen? Und wenn ja, wie hoch? Wenn vielleicht ein bisschen Zeit noch bleibt, auch ergänzen vielleicht an Herrn Brandt diese Frage. Aber wenn Sie vielleicht beginnen. Vielen Dank.
Bitte. Also ich würde gerne mal feststellen, dass das Lebensziel ja nicht darin besteht, dass man ein Erbe hinterlassen kann. Und also die Frage von daher zu stellen, halte ich nicht für adäquat. Der entscheidende Punkt muss doch sein, ob es uns gelingt, die Kosten, die durch stationäre Versorgung notwendigerweise entstehen, weil es eine rund um die Uhr 24 Stunden, 7 Tage die Woche Betreuung ist, was wir tun können, um das zu verringern. Und da gehören die Initiativen hin. Und das ist beispielsweise die Verstärkung von Punkten wie Prävention, Rehabilitation. Da sind wir noch ganz am Anfang. Und da müssen die Veränderungen hin. Und die werden auch dazu führen, dass wir in den Heimen die Menschen haben, die da wirklich sein müssen. Und diejenigen, die auch niedrigschwelliger betreut, behandelt werden können, gar nicht erst da landen oder jedenfalls später da landen. Das ist bisher noch überhaupt nicht im Blick, was für Potenziale in diesem Bereich auch für die Entlastung der Pflegenden und ihrer Angehörigen oder Zugehörigen sein könnte. Das sind wichtigere Punkte, finde ich. Die anderen Fragen halte ich für absolut nachgeordnet.
Vielleicht in Ergänzung dazu dann vielleicht, um Sie aufzuklären, Frau Dr. Görner, das Erbe genießt Grundrechtsschutz. Ich hatte natürlich den Fokus jetzt auf die Erben gelegt, aber auch der Erblasser hat vielleicht ein Interesse, das Erbe an die Erben weiterzureichen. Das genießt Grundrechtsschutz, also den Fokus können wir nicht völlig außer Acht lassen. Das nur mal so am Rande. Das ist ja, vielleicht Herrn ja, Brandt noch mal zur 10.000-Euro-Grenze.
Also ich möchte dazu keine Stellung nehmen, weil das in die Ressortzuständigkeit BMG fällt.
Ich will vielleicht anfügen, das Erbe mag Grundrechtsschutz genießen, das Vermögen tut es in diesem Sinne nicht. Ich gebe dann weiter an die Fraktion der SPD. Sabine Dittmar hat das Wort.
Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Erstmal herzlichen Dank für die vorliegenden Berichte, aber auch für die inspirierenden Inputs, die Sie uns gegeben haben. Ich wollte und die 31 Empfehlungen, die Sie ausgesprochen haben und die ja auch ein bisschen Handlungsgrundlage für uns in der Zukunft sein sollen. Wenigstens kann man den einen oder anderen Auftrag da sehr gut herauslesen. Ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich würde sagen, die Frau Dr. Brandt und die Frau Dr. Görner würde ich bitten, da noch zu ergänzen. Einen breiten Raum in beiden nimmt ja das Thema materielle Sicherheit im Alter ein, als Voraussetzung für Teilhabe, also sprich Einkommenssicherung, aber auch Armutsfestigkeit der Alterssicherungssysteme. Und da gibt es Defizite, Sie haben das ganz klar beschrieben. Es gibt auch schon Instrumente, um zu unterstützen, die aber sehr häufig aus Scham überhaupt nicht wahrgenommen werden. Da würde ich Sie bitten, darauf einzugehen und auch auf das Thema die mangelnde oder die ungleich verteilte Erwerbsbeteiligung im Lebenslauf, die ja auch zu unterschiedlicher Ausprägung der Altersarmut führt. Zum einen eine kurze Bewertung und vielleicht auch die ein oder andere Maßnahme oder Hinweis, den Sie uns dazu schon geben können.
Vielen Dank. Zum Thema materielle Sicherheit. Materielle Sicherheit ist die Grundlage für alles, ja? So wie wir uns organisieren, also auch für Gesundheit, die wiederum Grundlage für Teilhabe ist. Das Problem mit der Scham vor Inanspruchnahme, die verdeckte Altersarmut, ist ein großes Problem, aber wir wissen gar nicht eigentlich, wie groß es ist, aufgrund der Datenlage, weil es liegt in der Natur der Sache, dass es schwer herauszufinden ist. Genau diesen Punkt müssen wir adressieren. Und da müssen wir uns auch tatsächlich inhaltlich, methodisch neue Wege einfallen lassen, um da ranzukommen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es gut investiert, weil es ansonsten wirklich für uns alle teuer wird. Zum Thema ungleich verteilte Erwerbsbeteiligung. Dadurch, dass wir so erwerbsarbeitszentriert über den Lebenslauf organisiert sind, ist es in der Tat so, dass vor allem Frauen unter Armutsrisiken im Alter leiden. Und da liegt die Antwort, warum das so ist, auf der Hand. Das ist die Sorgearbeit. Und zwar die Sorgearbeit von Beginn der Familiengründung an bis ins höhere Alter. Das heißt, ich glaube, zu erkennen, dass Sorgearbeit und Pflege eine der zentralen neuen Dimensionen und immer wichtiger werdenden Dimensionen von Ungleichheit in alternden Gesellschaften sind, das ist total wichtig. Und dann kennen Sie viele Maßnahmen, wahrscheinlich sogar mehr als ich, die wir da sozusagen auf Lager hätten, um diese Vereinbarkeit zu verbessern. Ich glaube, dass es nicht nur darum geht, mehr Frauen in die Erwerbsarbeit zu bekommen. Ich glaube, es geht darum, die Sorgearbeit aufzuwerten und anders zu bewerten und die Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Gruppen, Geschlechtern zu verbessern. Ja, also nicht so einseitig zu denken.
Und das zeigt ja schon, wie komplex die Fragen sind, die dabei geklärt werden müssen. Das sind eben nicht nur mit ein paar kurzen Gesetzesveränderungen zu lösende Fragen, sondern die müssen über Jahrzehnte hinweg auch wirken können, damit sie zu wirklichen Effekten führen. Also deshalb ist mir so wichtig, dass der 9. Altenbericht darauf hingewiesen hat, dass es ganz besonders betroffene Gruppen gibt, für die wir aus meiner Sicht noch nicht genügend tun. Und die Frage, wie kommen wir ran an diese Menschen, ist eine ganz zentrale Frage. Die Erfahrungen, die wir mitbekommen, sagen, dass überall da, wo es wirklich aufsuchende Formen der Sozialarbeit gibt, auch beispielsweise bei der Schuldnerberatung oder solchen Dingen, dass das sehr erfolgreich ist und dass wir das verstärken müssen. Aber natürlich ist Scham will sich tarnen. Und das heißt, wir müssen erst mal über diese Grenze hinwegkommen. Aber dafür muss man Strukturen auch vor Ort haben, die dafür angedacht sind, dass man nicht darauf wartet, dass jemand kommt und seine Bedarfe anmeldet. Aber wir haben da noch ganz praktische Probleme. Also viele soziale Unterstützungsmaßnahmen, Broschüren, Flyer, die wir haben, die sind beispielsweise für die konkreten Bedarfe dieser Menschen gar nicht vernünftig ausgelegt. Also wenn wir noch dazu sehen, dass es ganz häufig Frauen mit Migrationshintergrund sind, dann müssen wir einfach mal fragen, machen wir das eigentlich verwaltungstechnisch gut, um an diese Menschen heranzukommen? Da ist noch viel, viel Einzelarbeit zu leisten in ganz verschiedenen Bereichen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass alles das mal im Zusammenhang gesehen wird und nicht nur an so ein einzelnes Element hochgehalten wird, von dem man dann hofft, das löst alle Probleme. Das gibt's nicht. Wir müssen diese Zusammenhänge in den Blick nehmen und eine Strategie entwickeln, was wir sozusagen wann abarbeiten, auf welcher Ebene auch. Und ich würde mir so wünschen, dass der Bundestag da eine Initiative ergreift, deutlich zu machen, wir müssen da mal alle an einen Tisch. Ich glaube, die Bereitschaft ist inzwischen sehr gewachsen, das auch zu tun. Aber es braucht irgendjemand, der mal den Hut aufsetzt und sagt, ich hole euch jetzt mal an den Tisch.
Vielen Dank. Wir machen dann weiter mit der Fraktion Die Grünen. Die Abgeordnete Simone Fischer hat das Wort.
Ja, guten Tag und Frau Professor Brandt und Ihre Kommission, ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit und auch Ihnen dreien für den Einblick und auch für den Bericht heute. Frau Dr. Zurkuhl, mich würde interessieren, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement sehr klar nochmal den Blick auf die Caring Communities gerichtet, die ja jetzt nicht ganz neu sind, sondern auch da liegen viele Erfahrungen vor. Vielleicht können Sie an diesem Beispiel oder gerne auch darüber hinaus nochmal beschreiben, wo Sie auch mit Blick auf ungleiche Lebensverhältnisse, einerseits was Regionen, aber auch was soziale Ungleichheiten betreffen, auch die größten politischen Steuerungsdefizite sehen, damit solche Konzepte und solche Ansätze auch wirklich stärker noch in die Fläche gehen können und im Idealfall auch erfolgreicher wirken können.
Vielen Dank für die Frage, Frau Fischer. Ja, in der Tat, das Konzept der Caring Communities wird vom KDA schon seit längerem auch weiterentwickelt und auch angepasst und zukunftsgerecht weitergedacht. Anschließend an den beiden zuvor gekommenen Statements, in der Tat sehen wir Caring Communities nämlich als unabhängige Möglichkeit, also unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund der Menschen, eine Sorgekultur auch zu schaffen und weiterzuführen, die vor Ort bedarfsgerecht eben fungiert. Wie geht das? Indem man tatsächlich eine Vielfalt von Akteuren vor Ort involviert, von der professionellen Pflege. Und wie gesagt, die Caring Communities sollen diese nicht ersetzen, sondern im Gegenteil, sie sollen die professionell Pflegenden mit den An- und Zugehörigen mehr in Kontakt bringen, dass da Kommunikationswege entstehen, die tatsächlich durchaus auch digital gestützt sein sollten, weil nur so wird es auch unkompliziert funktionieren an dieser Stelle. Das heißt, auch da eben die Kompetenzen von beiden Seiten, sowohl der An- und Zugehörigen wie auch der Pflegebedürftigen, digital abbilden und Kommunikationswege schaffen, um eben eine bessere Teilhabe von allen vor Ort zu ermöglichen. Wir sehen die Caring Communities eben tatsächlich als Aktivierungsmaßnahme und ein durchaus eben in Verbindung mit den vorgeschlagenen weiteren Beispiele als Überbrückung von auch Unwissenheiten, weil natürlich in den Netzwerken Wissen viel besser geteilt und mitgeteilt werden kann. Wissen über den Zugang durchaus auch zu Pflegeleistungen, die eben eine Teilhabe ermöglichen, wenn wir an eingeschränkten Mobilität Maßnahmen denken, die dadurch auch verbessert werden können, deren Unterstützung von Pflege und von anderen Zugehörigen, die da auch Kurse und weitere Angebote erhalten, Informationen, aber auch eben die Vermittlung von Tagespflegeplätze zum Beispiel, um eben eine Entlastung bei den An- und Zugehörigen zu schaffen. Das sind alles Sachen, die uns sehr am Herzen legen. Last but not least, in den Caring Community sehen wir auch die eben zugehende pflegefachliche Begleitung, um dort eben in diesen Caring Communities auch ein viel besseres Monitoring von der Situation von nicht nur Menschen im Alter, sondern auch ihrer familiären Situation abbilden zu können und dann wieder zum Thema Daten zurückzukehren.
Vielen Dank, Frau Professor Brandt. Vielleicht können Sie noch auch aus Ihrer Perspektive ergänzen, welche prioritären politischen Maßnahmen und Steuerungselemente Sie auch damit verbunden an uns richten, die bisher vielleicht auch noch gefehlt haben, um das Thema Quartier, um die Vernetzung in der Nachbarschaft, um wirklich auch erfolgreiches Zusammenleben im Alter. Man sagt immer, dass, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein Dorf. Ich finde, das kann man auch gut aufs Alter übertragen, das wirklich auch zu begleiten und zu gestalten aus der Politik.
Ja, in der Tat. Also es ist so, dass ich glaube, das ist sozusagen ein Mehrebenenproblem. Die Vernetzung muss von oben anfangen, dass sie bis nach unten durchkommt. Und ich glaube tatsächlich, wir haben unglaublich viele tolle Einzelprojekte, Modellprojekte, Fördereinzellandschaften in unterschiedlichen Kommunen, unterschiedliche Träger, unterschiedliche alles. Nehmen Sie, was Sie wollen. Wir brauchen eine Vernetzung. Es gibt im Prinzip in Deutschland alles schon, aber es ist unfassbar schwierig, es in die Fläche zu bringen, es verlässlich zu implementieren und in die Fläche zu bringen. Es gibt Caring Communities, es gibt unterschiedliche Ausprägungen davon. Und wir täten, glaube ich, gut daran, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand auch international zu schauen. Also Japan beispielsweise ist uns voraus, was die demografische Entwicklung angeht und auch, was die Reaktionen darauf angeht. Jetzt kann man nicht alles eins zu eins übertragen. Es gibt nicht one size fits all, aber dort gibt es durchaus sehr gute Implementierungsideen, gerade für die Integrated Care Centers, heißt es dann dort, wenn ich das aus dem Japanischen richtig übersetzt bekommen habe. Also ich glaube, die Projektlandschaft zusammenbinden und besser steuern, das ist, ja.
Wir müssen auf die Uhr schauen. Entschuldigung, die Zeit ist um. Die Kollegin Mandy Eising für die Fraktion Die Linke macht weiter.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Brandt. Sie haben in der Kommission zahlreiche Vorschläge erarbeitet, um die Teilhabechancen älterer Menschen zu verbessern. Und in der aktuellen Vorhabenplanung des Bundesministeriums finden sich jedoch keine konkreten Initiativen zur Seniorenpolitik. Und welche Maßnahmen aus dem 9. Altersbericht sollte die Bundesregierung aus Ihrer Sicht prioritär umsetzen, um die Lebenssituation älterer Menschen kurzfristig und spürbar zu verbessern?
Sie merken, dass ich Schwierigkeiten zu priorisieren, weil ich natürlich alle Handlungsempfehlungen wichtig und richtig finde. Wir haben uns darüber viel, man muss mit was anfangen. Und ich glaube, wir müssen anfangen mit der materiellen Absicherung und der Sorgearbeit. So. Und dann, das sind auch wiederum Querschnittsaufgaben, die in unterschiedlichen unserer Handlungsempfehlungen in unterschiedlicher Form vorkommen. Aber ich denke, das sind die prioritären Maßnahmen im Moment, die das Geld und die Pflege.
Vielen Dank. Ähnliche Frage geht jetzt an Frau Dr. Görner, auch gerne konkret, weil wir wollen ja mit irgendwas anfangen. Deshalb deshalb die Frage, welche konkreten Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht am dringendsten, um die Teilhabechancen älterer Menschen zu verbessern? Und wo sehen Sie da aktuell den größten Handlungsbedarf?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch nicht alles immer das Rad 100-mal neu erfinden. Also da liegen inzwischen von verschiedenen Fachkommissionen ja auch Empfehlungen vor, beispielsweise zur Frage Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Da sind konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Es reicht nicht einfach zu sagen, ja, irgendwann müssen wir das mal lösen. Menschen brauchen, wenn sie sich für Pflege entscheiden sollen, müssen, können, was auch immer, brauchen sie Rahmenbedingungen, und zwar frühzeitig. Wir können da nicht warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn der Pflegefall konkret eintritt. Da muss man eine Lebensplanung darauf ausrichten können. Und das wäre was aus meiner Sicht relativ einfach und kurzfristig jetzt machbar wäre, ohne dass man da jetzt erst noch in endlose Diskussionen eintritt. Und das wird ja auch nicht sofort ungeheure Kostenfolgen nach sich ziehen, aber es wird dafür sorgen, dass Menschen sich einstellen können auf diese Situation und sie auch einfach in ihren Kommunen beispielsweise mehr Bereitschaft finden, die Probleme praktisch zu lösen vor Ort. Also mir ist ganz wichtig, dass jede Kommune sich die Frage stellt, wie möchte sie denn in der alternden Gesellschaft hinterher aussehen? Was sind denn die Dinge, die wichtig sind für alle Menschen? Und da fehlt mir im Augenblick noch jeder zentrale Impuls. Also wenn die Kommunen beispielsweise mit den anderen Gebietskörperschaften gemeinsam mal eine Initiative entfalten würden. Wir nehmen uns das mal alle vor. Wir müssen ja alle nicht dasselbe machen, sondern versuchen, die unterschiedlichen Lagen, Potenziale, die wir haben, auch unterschiedlich zu nutzen und dann sicherzustellen, dass man da voneinander lernen kann und nicht einfach jeder nur wieder vor sich selbst hinfummelt. Das wäre aus meiner Sicht jetzt kurzfristig wichtig, dass so ein Impuls durch die Gesellschaft geht, wir können das schaffen. Im Augenblick sehe ich vor allen Dingen Menschen, die sagen, das ist doch alles eine Tsunami, der uns wirklich überrollen wird. Aber wir müssen den Menschen auch die Hoffnung geben können, dass sie was verändern können. Und wir reden viel zu wenig darüber, beispielsweise, was Prävention uns denn bringen kann. Also es hat was damit zu tun, dass im Zweifel diejenigen, die Maßnahmen für Prävention finanzieren müssen, nicht diejenigen sind, die hinterher von dem Ertrag der Maßnahmen profitieren. Das sind dann ganz andere. Und diese Verschiebebahnhöfe, die es in der Gesellschaft gibt, da mal dran zu gehen und zu versuchen, die Akteure an den Tisch zu holen und Verständigungen herbeizuführen, das fände ich wichtig. Die Älteren von Ihnen werden sich an so eine Konstruktion wie das Bündnis für Arbeit erinnern. Da hat man ja auch mal versucht, völlig unabhängig von den Zuständigkeitsgrenzen einfach den Sachverstand einer Gesellschaft zusammenzufassen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir für dieses Problem alternde Gesellschaft ähnliche Strukturen finden können.
Frau Zukullen würde gerne anschließen.
Vielen Dank. Eine absolute Priorität ist die Sichtbarkeit von den Maßnahmen und ihrer Zugänglichkeit vereinfachen, weil die Professorin Köcher von dem Allensbach-Institut für Demoskopie hat geschätzt, dass über 16 Millionen Menschen in einer ein oder anderen Form sich um andere sorgen und pflegen. Ja? Diese 16 Millionen Menschen, alle haben die gleichen Fragen und trotzdem ist es nicht sichtbar, wo finde ich Hilfe, an wem kann ich mich wenden, was gibt es für Angebote in meiner Region, wo sind die Kümmerer, wer sind die verantwortlichen Personen und was kann ich machen. Wenn man das sichtbar macht und viel einfacher zugänglicher machen würde, damit wäre uns allen sehr geholfen. Danke.
Vielen Dank. Wie ein Landrat für mich mal gesagt hat, wenn wir wüssten, was wir wissen. Dann gehen wir über zur zweiten Fragerunde. Jede Fraktion hat 4 Minuten Zeit für ihre Fragen und Antworten. Ähnliches Verfahren, aber jetzt etwas kürzer. Die CDU-CSU-Fraktion, nochmals die Kollegin Astrid Timmermann-Fechter, bitte.
Ja, meine nächste Frage geht an Frau Dr. Görner. Am 16.09.2025 ist ja das Bundesprogramm Bildung und Engagement ein Leben lang, BEL, für ältere Menschen ab 60 Jahren gestartet. Haben Sie bereits Erfahrungen mit diesem Programm sammeln können?
Also konkret ausgewertete Erfahrungen können wir nicht sehen. Wir sehen, dass es eine Bereitschaft gibt, sich mit der Problematik auseinanderzusetzen. Aber das braucht natürlich auch immer Zeit, um in den Institutionen, die dann tatsächlich handeln sollen, tatsächlich Fuß zu fassen. Und da sind Rhythmen zu beachten. Das geht alles nicht so schnell, dass man von September bis heute schon Ergebnisse haben könnte.
Danke schön. Dann meine nächste Frage an Frau Professor Dr. Brandt. Wie schätzen Sie die Rolle von Altersdiskriminierung für das Entstehen von Einsamkeit ein?
hoch. Also ich glaube tatsächlich, dass Altersdiskriminierung auch gegen sich selbst gerichtete Altersdiskriminierung, sowas gibt es ja auch, Ageismus, den man gegen sich selbst richtet, ich verdiene das nicht mehr oder ich bin zu alt dafür, dass das alles zusammenwirkt und so eine Negativspirale auch in Gang setzen kann, in der man sich dann eben nicht mehr gut sozial eingebunden und nicht mehr auch in der Lage und in der Verfassung fühlt, sich sozial zu engagieren. Also ich glaube, das kann man und muss man tatsächlich von beiden Enden angehen, dieses Problem und diese Spirale. Ja.
Weitere Fragen?
Okay, dann gibt es eine weitere Frage an Sie, Frau Professor Dr. Brandt. Glauben Sie, es fällt älteren Menschen schwerer, Einsamkeit durch soziale Kontakte zu überwinden als Jüngeren? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, das ist nicht grundsätzlich der Fall. Wenn es älteren Menschen schwerer fällt, dann ist es aufgrund von Mobilitätseinschränkungen und Einschränkungen in der Nutzbarkeit von digitalen Überbrückungsmedien. Ja? Und daran müssen wir arbeiten. Also wir müssen an der Mobilität arbeiten, dass Menschen mit egal welchen Einschränkungen auch über ihr ganzes Leben in der Lage sind, andere zu erreichen und soziale Aktivitäten wahrzunehmen. Und wir müssen daran arbeiten, dass sie digitale Unterstützung in Anspruch nehmen können und auch bedienen können. Und dafür gibt es jede Menge gute Konzepte. Allerdings wiederum auch viele in so kleineren Modellprojekten hier oder da.
Ja, herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter zur Fraktion der AfD. Der Kollege Gerun Bullmann wird erneut fragen.
Vielen Dank. Ja, also meine Frage zunächst mal an Frau Dr. Zurkuhlen. In Ihrem Bericht heißt es, Altenpolitik muss auf Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion ausgerichtet sein, sowie die Überlagerung von beispielsweise sozialen Lagen, Geschlecht, Migration, Gesundheit und Lebensverlauf systematisch berücksichtigen. Also zunächst einmal, wenn man das sich so durchliest, fragt man sich ja, was damit gemeint ist, wenn man dieses Politik-Speech oder wie man es bezeichnen will, Soziologen-Deutsch erstmal interpretiert. Ich nehme es mal so wahr, dass damit vielleicht die Gruppe der Queer-People gemeint ist. Sie mögen mich korrigieren, wenn das nicht der Fall sein sollte, aber unter diesem Vorverständnis, ja, wenn wir diese Gruppe einmal nehmen, meinen Sie, dass das eine zutreffende Gewichtung ist bei dem Aufgabenfeld, vor das Sie hier gestellt sind, um die echten Probleme der Alten in unserer Gesellschaft anzufassen und wirksam anzufassen und ihnen zu begegnen? Vielen Dank.
Als Verfasserin der Stellungnahme, die Sie vorgelesen haben, darf ich da noch mal mit Nachdruck sagen, dass wir die gesamte Diversität der Gesellschaft abbilden, nicht nur der von Ihnen hervorgehobenen Gruppe, die allerdings einen genauso großen Stellenwert hat wie alle anderen Gruppen und soziologisch, da Sie den Wortschatz noch mal benannten, der Sozialgruppen in unserer Gesellschaft und dass wir genau darauf hinaus wollen, dass alle in ihren Unterschieden bzw. auch Lebensräume und Lebenswirklichkeiten auch berücksichtigt werden sollen, im Alter und generationenübergreifend.
Vielen Dank. Dann eine nächste Frage noch mal an Frau Dr. Brandt. Also in der ersten Runde den Startschuss hat also Frau Kollegin Timmermann-Fechter gegeben zur Digitalisierung. Das ist dann auch mal ein paar Mal mehr noch angesprochen worden. Inwieweit wird die digitale Transformation vielleicht zu einem Instrument auch der Ausgrenzung transformiert und deformiert werden, sage ich einmal, wenn man sich vor Augen führt. Ich hatte in meiner ersten Frage ja auf die wirtschaftliche Situation der Alten abgehoben, dass teilweise gar nicht in der Lage sind, sich die Hardware zu besorgen und dann vielleicht hinzukommt, dass deswegen, weil wir eben alle drauf bei Banküberweisungen, nicht am Schalter, im Ordnungsamt überall darauf angewiesen sind, dass man sich da der Hilfe der Angehörigen dann bedienen muss, vielleicht oftmals auch der Enkel, und die Alten dann in diese Form der Abhängigkeit von der Hilfe der Familie und der Unterstützung der Familie treibt. Vielen Dank.
Ja, da haben Sie einen Punkt. Also die Unterstützung der Enkel mag ja auch eine generationenübergreifende Maßnahme sein, aber tatsächlich ist es so, dass Digitalisierung eine Chance ist, aber natürlich wieder, wie viele andere Dinge auch, mit neuen Ungleichheiten verbunden sein kann, wenn sie nicht für alle gleichermaßen zugänglich und auch benutzbar ist. Aber wie gesagt, wir haben da Konzepte und ich denke, wenn wir an dieser Wurzel soziale Ungleichheit anpacken. Und das geht jetzt auch auf Ihre Bemerkung in der letzten Runde noch zurück. Wenn wir Armut bekämpfen, wenn wir Bildungsarmut bekämpfen, wenn wir daran arbeiten, dass alle dieselben Chancen haben, dann haben wir auch gute Chancen, diese Gesellschaft mit Fug und Recht Gesellschaft des langen Lebens zu nennen. Denn das geht Hand in Hand. Das ist kein Widerspruch, glücklicherweise.
Ich gebe weiter, Frau Essen.
Vielen Dank. Dann geben wir weiter an die SPD-Fraktion. Und da stellt noch mal die Frage die Kollegin Sabine Dittmar.
Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Frau Dr. Zurkuhlen. Sie haben auch in Ihrem Eingangsstatement sind Sie auf das Thema Einsamkeit noch mal eingegangen. Und von daher ganz konkrete Frage. Die Bundesregierung hat ja eine Einsamkeitsstrategie. Zum einen, wie bewerten Sie die? Und im Moment ist die ja in der Fortschreibung und Weiterentwicklung. Können Sie da den einen oder anderen Hinweis mit auf den Weg geben?
Vielen Dank für Ihre Frage. Da die Strategie noch in der Ausführung ist, würde ich keinen Urteil mehr erlauben würden. Ich würde aus der Praxis sprechen wollen. Das KDA ist grundsätzlich die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Wir haben das Glück, zum Beispiel in NRW auch einige Projekte auch ausführen zu dürfen. Unter anderem sind wir die Koordinationsstelle für alle Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz in NRW. Und da haben wir unter anderem auch ein Handbuch zur Einsamkeit verfasst und dementsprechend auch Maßnahmen beschrieben und begleitet in der Implementierung, die das Thema Einsamkeit betreffen. Uns ist ganz besonders wichtig, dass Einsamkeit von Anfang an, sprich auch in der Prävention, mitgedacht wird. Dass es eben auch nicht nur wenn es schon zu spät ist, weil das ist dann ja meistens der Moment, wo die Personen bereits isoliert sind und eben die Hürden nicht mehr überwinden können, sich zu vernetzen. Das heißt eben in den Präventionsangeboten und aufsuchend mitgedacht wird. Insbesondere, dass die Möglichkeiten, zum Beispiel ehrenamtliches Engagement hervorgehoben werden und begleitet werden, beziehungsweise auch da die Möglichkeiten gegeben werden, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das können Mobilitätsangebote sein, das können aber auch andere Schamgefühle sein, weil es eben in einem anderen Viertel ist, in einem anderen Quartier. Also auch da eben die Überwindungen vielleicht herabsenken. Und schließlich auch da das Thema Armut nochmal anpacken, denn Armut ist durchaus eine starke Einschränkung zur Teilhabe im Sinne von eben, dass es die Vereinsamung beschleunigt und im Gegenteil Resilienz unterstützen, sodass wir da die Fähigkeiten, Kompetenzen der Menschen, ob es im Alter oder bereits davor ist, wie gesagt, dass wir diese Resilienz stärken und dadurch auch Einsamkeit bekämpfen.
Herzlichen Dank. Da haben Sie mir jetzt auch gleich ein weiteres Stichwort geliefert, weil aus meinen Erfahrungen im Wahlkreis nehme ich zum Beispiel die Mehrgenerationenhäuser als so eine Institution wahr, wo auch alte Menschen wirklich Teilhabe erfahren und auch vernetzt generationenübergreifend arbeiten. Und von daher sage ich jetzt mal vielleicht mehr die rhetorische Frage an die Frau Dr. Görner. Welchen Stellenwert haben die Mehrgenerationenhäuser insgesamt in Ihrem Konzept und was für einen Hinweis können Sie uns geben, um die entsprechend weiterzuentwickeln?
Also ich glaube, es ist noch gar nicht bewusst, wie hoch der Anteil von Einpersonenhaushalten unter den Menschen heutzutage ist und wie groß dieser Anteil vor allen Dingen auch unter älteren Menschen ist. Und er steigt ja durch Partnerverlust oder ähnliche Dinge immer weiter an. Also der schöne Tipp, frag doch mal deine Enkelin, wenn man beispielsweise in der Digitalisierung nicht weiterkommt, ist völlig irrational. Weil die gar nicht da ist oder im Zweifel niemand da ist, der das ohne weiteres machen kann, es sei denn, man kann Digitalisierung nutzen. Also die Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen vor Ort, die sind nicht ausreichend zu dem, was wirklich gebraucht wird. Und deshalb wollen wir diesen Gedanken der Mehrgenerationenhäuser, das muss jetzt nicht konkret dieses Modell im Einzelnen sein, aber dass es Treffpunkte gibt, die niedrigschwellig für alle erreichbar sind und die beispielsweise den Austausch zwischen jüngeren und älteren Menschen fördert, der ja wichtig dazu ist, dass wenn meine Generation wegstirbt beispielsweise, dass ich noch Kontakte habe mit Jüngeren, das muss in den Blick kommen. Und von daher ist das im Grundsatz die richtige Überlegung. Und Kommunen könnten ungeheuer viel dazu tun, in diesem Bereich einfach mehr Gelegenheiten zu verschaffen. Ich habe vor wenigen Wochen mit jungen Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, wir treffen doch gar keine älteren Leute, abgesehen von der Oma oder vielleicht. Aber sonst gibt es wenig Gelegenheiten in der Gesellschaft, sowas zu machen. Und das muss man organisieren.
Ja, wir müssen leider auf die Uhr achten, Entschuldigung. Wir machen weiter mit der Fraktion Die Grünen. Es übernimmt Niki Slavik.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie hatten eingangs gesagt, die Gesellschaft wird immer älter, was ja auch positiv ist aufgrund des medizinischen Fortschritts. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft ja auch immer vielfältiger. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. 30% der in Deutschland lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund. 10 bis 12% der Menschen identifizieren sich als queer. Jetzt sind es vielleicht in der aktuellen Kohorte älterer Menschen noch nicht diese hohen Zahlen, aber perspektivisch werden ja auch die zukünftigen älteren Generationen da entsprechend nachrücken. Und deswegen meine erste Frage an Frau Professor Brandt. Welche Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um da auch auf verschiedene Bedarfe einzugehen und Ausgrenzungen im Alter vorzubeugen, beispielsweise bei Menschen aufgrund von Sprachhürden oder Fluchtgeschichte oder Diskriminierungserfahrungen, weil Menschen queer sind?
Da gibt es sehr viele gute Konzepte. Also Sie haben genau recht, die Diversität im Alter wird weiter steigen, wenn wir alles richtig machen, muss man ja auch so sagen. Das heißt, ich würde das übergreifend beantworten, wir müssen Diskriminierung, Barrieren, strukturelle Probleme erstmal erkennen. An ganz vielen Stellen, vor allem im Bereich der Altersdiskriminierung, habe ich den Eindruck, da sind wir noch gar nicht so weit, dass wir das überhaupt sehen, selbst uns selbst gegenüber. Ja? Aber es gibt natürlich auch andere Diskriminierungen, die einfach so sozusagen alltagstauglich sind. Und das dürfen sie nicht sein. Wir müssen aufklären und dann müssen wir bekämpfen, ganz gezielt. Also wir brauchen Konzepte, die unterschiedlichen Formen von Diversität aufnehmen können, wenn wir sie denn verstanden haben. Und das durch alle, eigentlich durch alle gesellschaftlichen Ebenen, aber auch durch alle Systeme. Angefangen natürlich beim Gesundheits- und Pflegesystem. Aber wir hatten ja auch schon viele andere Beispiele jetzt in den letzten Minuten genannt.
Vielen Dank. Meine zweite Frage wäre an Frau Dr. Görner. Welche Maßnahmen halten Sie, es geht um Digitalisierung, welche Maßnahmen halten Sie für notwendig, um ältere Menschen zu unterstützen bei unserer Welt, die immer digitaler wird und da auch, das hat ja auch viel mit Teilhabe zu tun und Zugang und Kontaktmöglichkeiten. Also Kontaktmöglichkeiten gibt es ja nicht nur in der analogen, realen Welt, sondern auch übers Internet. Wie können wir da ältere Menschen besser unterstützen?
Also ich habe besonders die Menschen im Blick, die ganz stark abgehängt sind. Und wir wissen, dass wir unbedingt vor Ort, ich sage mal populär, an jeder Milchkanne Beratungsmöglichkeiten und Ansprechmöglichkeiten für Menschen schaffen müssen, die derzeit keine Ansprechpartner haben zu solchen Themen. Und da erwarte ich mir im Übrigen auch viel mehr von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, beispielsweise vom Fernsehen, was geschehen könnte, um Menschen mit den Grundproblemen besser vertraut zu machen. Viele von den Menschen, die wir normalerweise nicht erreichen, könnten wir in ihren Fernsehsesseln erreichen. Und das wird noch nicht ausreichend genutzt. Also solche Dinge dafür zu sorgen, dass jeder vor Ort Ansprechpartner findet, und zwar mit einem menschlichen Gehirn und nicht mit künstlicher Intelligenz. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und es gibt ja Elemente in den Kommunen, die man nutzen kann, die Bürgerbüros oder was immer dort vorhanden ist. Aber dass in jeder Kommune irgendwo wenigstens ein Punkt ist, an dem man seine Fragen an einen lebendigen Menschen richten kann. Das wäre ein entscheidender Punkt. Und da ist die Frage, ob die betroffenen Menschen davon überhaupt wissen, natürlich eine ganz zentrale Frage. Aber deshalb würde ich mir wünschen, dass es dafür beispielsweise so ein einheitliches Label gäbe und nicht jede Kommune wieder ihre eigenen Terminologien hat oder so. Das ist zum Teil auch ein Ausgrenzungsmechanismus.
So ist es. Vielen herzlichen Dank. Dann macht den Abschluss die Fraktion Die Linke. Mandy Eising hat nochmal.
Vielen Dank. Stichwort ist hier, Kommune ist ja mein Stichwort. Ich bin seit vielen Jahren Kommunalpolitikerin. Sie hatten sozusagen, also bei Ihrer letzten Antwort dann noch gesagt, dass man die Projekte sichtbar machen kann oder sollte, dass jeder weiß, wie die Anlaufstelle ist. Nun haben wir in Thüringen ja das Projekt Agathe, finanziert durch die LSZ-Mittel. plus Kommune. Und die Kommunen werden immer ärmer. Wir können uns das nicht leisten, weil wir dann entscheiden müssen, Freibad, Schwimmbad, Bibliothek oder wenn in der Schule die Toilette kaputt geht. Schwierig. Wie denken Sie denn, weil das Wort Kommune fiel jetzt dolle oft, wie denken Sie denn, dass man die Kommunen dahingehend ausstatten kann, dass sie eben solche Projekte, weil es schmerzt uns, wirklich dieses LSZ-Mittel verteilen zu müssen und die Decke ist immer kürzer und wir sagen, okay, wir können uns diese Stelle Agathe nicht mehr leisten. Und das nächste wäre auch Thema Einsamkeit. Ich wollte selbst nur das mal sehen, wie es im östlichsten Zipfel Thüringens in einem sehr armen Landkreis aussieht. Ich wollte selbst so eine Art Plauderbank mal hinstellen, dass die Menschen Bänke haben, sich hinsetzen, steht dann Plauderbank gegen Einsamkeit. Jeder, der auf der Bank sitzt, kann miteinander sprechen. Fand ich eine süße Idee. Dafür ist auch nicht Geld da, wenn wir jetzt nicht Firmen fragen nach Spenden oder wir Politiker spenden. Also deshalb, Sie haben die Kommunen jetzt so oft. Wie können die Kommunen dahingehend auch ein bisschen entlastet werden oder unterstützt werden, dass sie sich das auch noch leisten können?
Ich würde empfehlen, dass man zunächst mal davon ausgeht, dass man da keine Entscheidung für alle Kommunen treffen kann. Denn wir haben festgestellt, dass es durchaus Kommunen gibt, die sich dieser Aufgabe schon stellen, mit unterschiedlich großem Erfolg. Aber ich empfehle einfach, dass man mal guckt, was man denn heute schon machen könnte mit den vorhandenen Mitteln und die besser miteinander vernetzt. Das ist eine Möglichkeit, in diesem Bereich wenigstens anfangen zu können. Und die Erfahrung, die wir sozusagen auch in Studien, die wir angeregt haben, gemacht haben, ist, entscheidend ist nicht, ob die Kommune beispielsweise hohe Steuereinnahmen hat, sondern ob es vor Ort Leute gibt, die beispielsweise diese Vernetzung hinbekommen, die die unterschiedlichen Einrichtungen miteinander in Kontakt bringen, die dafür sorgen, dass Einrichtungen bekannt sind, dass Ansprechpartner bekannt sind. Und das ist nicht immer nur eine, nach unserer Erfahrung sogar nicht mal zentral, eine Frage der Finanzierungsmöglichkeiten, sondern der Frage, wie stellt sich eine Kommune auf? Ich habe mit ziemlich armen Landkreisen Kontakt gehabt, die in der Lage sind, einfach indem sie ihre Verwaltung umstrukturieren, Ressourcen freizuschaufeln, um beispielsweise solche Vernetzungsprozesse hinzukriegen. Das ist ganz wichtig, dass wir den Mut auch darauf stärken, dass man das vor Ort einfach mal gucken kann. Wo sind bei uns die Ansatzpunkte, mit denen was geht? Und die Erfahrung ist, dass da, wo Menschen sind, die sich in diesem Bereich engagieren, auch andere sind, die dann bereit sind, auch mitzukommen. Und die Frage, ob man beispielsweise Spendengelder kriegt oder nicht, hängt zum Beispiel sehr davon ab, ob sowas erkennbar wird vor Ort. Und ich bin immer dafür, dass man schon mal anfängt, wo irgendwas geht und nicht erst die Gesamtprobleme der Gesellschaft lösen muss. Das könnte vieles erleichtern.
Wenn ich das mit einem Satz ergänzen darf, man darf das alles nicht verklausuliert sehen und das für die Kommunen nicht, das sind keine Mehrausgaben. Diese Ausgaben sind eigentlich Teil einer integrierten Politik, die an anderer Stelle wiederum Sparmaßnahmen ermöglichen werden, beziehungsweise Gelder, die für andere Stelle vorgesehen waren, einfach nur umschiften und gegebenenfalls früher in dieser Kette gegen Einsamkeit, für ein gutes Alter, für alles eben das zu ermöglichen, viel eher einfach nur aktivieren. Und das spricht die Kamera an.
Aber wenn natürlich jetzt der Stellenanteil nicht gezahlt werden kann durch die Kommune, ist das ein Problem und dann fallen die Stellen weg. Also das ist ja die Haushaltslage in ärmeren Kommunen. Also das klingt alles sehr schön, aber die Realität und die Praxis sieht dolle anders aus. Und Seniorenbeauftragte haben wir in jeder Kommune und die vernetzen ja schon. Also es funktioniert ja, aber...
Frau Professor Brent würde gerne abschließen.
Ja, den allerletzten Satz noch. Genau, das Problem von gelungener Prävention ist ja, dass man nicht sieht, was sie eingespart hat. Und das muss man im Blick halten. Also manchmal muss man vielleicht sogar über seine Verhältnisse gehen, um dann am Ende den Ertrag zu haben.
So, dann will ich ganz, ganz herzlich Danke sagen für diese angeregte und anregende Debatte, für unser Fachgespräch. Wir haben abschließend noch die beiden Berichte zur Kenntnis zu nehmen. Den 8. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, ältere Menschen und Digitalisierung. All die Fragen, die heute auch dazu gestellt wurden, Herr Reichert, können dort auch noch mal nachgelesen werden. Ich schlage vor, diesen Bericht nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern bei Gelegenheit möglicherweise auch sich zu Gemüte zu führen. Und sehe da keinen Widerspruch von Ihrer Seite. Dann haben wir den zur Kenntnis genommen und dasselbe tun wir mit dem 9. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Alt werden in Deutschland, Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen und Stellungnahme der Bundesregierung. Ich schlage vor, diesen Bericht auch zur Kenntnis zu nehmen.
und sehe dazu keinen Widerspruch, dann ist das der Fall. Der Staatssekretär Brandt ist damit entlassen. Der sitzt offensichtlich auf Kohlen. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken, liebe Frau Professorin Brandt, Frau Dr. Görner, Frau Dr. Zurkuhlen, für das Gespräch, für Ihre interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Gerne mal wieder in kommenden Jahren. Schließe dann diesen Tagesordnungspunkt. Und da wir jetzt nicht mehr öffentlich tagen, verabschiede ich jetzt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer der Live-Übertragung und auf den Tribünen, die hier nicht zugelassen sind. Ganz herzlich.